Weidmann Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber. Hallo ihr Lieben. Ja, in der letzten Episode haben wir ja über den akademischen Jagdwirt gesprochen und machen wir uns nichts vor, der Bedarf an Weiterbildung im jagdlichen Kontext für Funktionsträger, aber auch für Jäger im Allgemeinen, der ist immens. Und da können wir gar nicht genügend Weiterbildungsangebote haben. Und deshalb sprechen wir heute eben auch über den DJA-Jagdwirt. Und beim DJA-Jagdwirt, der jetzt gerade den ersten Jahrgang durchläuft, da gibt es natürlich niemand Besseres als Sven Jürgensen, den geistigen Vater dieses Projektes. Und mit Herrn Jürgensen, da spreche ich eben primär über den Jagdwirt, aber auch ein ganz klein bisschen über das Zertifizierungsmodell für Jagdschulen, was Herr Jürgensen eben mit der Deutschen Jagdakademie ins Leben gerufen hat. Auch heute spreche ich mit zwei Teilnehmern. Alumni gibt es hier natürlich noch nicht, naturgemäß. Aber mir war es wichtig, dass wir eben auch heute noch zwei Teilnehmer zu Wort kommen lassen. Aber die hört ihr dann eben wie in der letzten Episode einfach nach dem Interview mit Herrn Jürgensen. Jagdcast wird euch von Vortex Optics präsentiert. Ob für Ansitz, Drückjagd, Nachsuche oder gar Long-Range-Shooting, Vortex hat für jede Anwendung die richtige Ausrüstung parat. Mehr Informationen findet ihr unter www.vortexoptik.de. Herzlich willkommen bei Jagdcast, Herr Jürgensen.
Ja, vielen Dank, Herr Zabel. Erstmal vielen Dank für die nette Einladung und ich freue mich auf unser Gespräch.
Ja, ich freue mich auch. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Herr Jürgensen, momentan läuft ja der erste Lehrgang zum DJA-Jagdwirt. Und um gleich mal auf den Elefanten im Raum zu sprechen zu kommen, der Begriff Jagdwirt ist ja nicht neu. Der Universitätslehrgang Jagdwirt läuft seit ziemlich genau 15 Jahren an der BOKU. Bitte erzählen Sie uns doch mal, was Sie dazu bewogen hat, zusätzlich zum akademischen Jagdwirt den DJA-Jagdwirt ins Leben zu rufen.
Ja, das mache ich sehr gerne. Also erstmal ziehe ich vor Professor Hackländer meinen Hut. Dieser Mann hat vor 15 Jahren visionär schon darüber nachgedacht, wirklich Lobbyisten in der Jagd auszubilden. Und ich rede jetzt mal nicht von Deutschland, sondern von Mitteleuropa, vom deutschsprachigen Raum. Das ist für mich also auch einer der Anlässe gewesen, da intensiv drüber nachzudenken. Den gibt es schon lange, den akademischen Jagdwirt, wie Sie sagten, 15 Jahre. Und er hat sich etabliert und er ist gut. Es ist also fantastisch, was da gemacht wird, weil diese Leute sind in der Lage, auch Führungskräfte in der deutschen Jagd zu übernehmen. Und ich habe eigentlich vor 7 oder 8 Jahren das erste Mal, als ich in Weißrussland zur Jagd war, darüber nachgedacht. Ich habe da Förster kennengelernt und mittlerweile weiß ich, dass sie in fast allen Ostblockländern, wenn man Forstwissenschaften oder Forstwirtschaft studiert, man nach 4 Semestern sich entscheiden muss, ob man in die wildbiologische Richtung geht oder in die Forstamtsrichtung geht. Und in jedem Forstamt, in dem ich war, in Weißrussland, ein Bekannter von mir hat damals Jagdreisen dahin vermittelt und ich durfte da mal mitfahren und mir diese ganzen Forstämter angucken. In jedem Forstamt arbeitet ein wildbiologischer Förster und ein waldbiologischer Förster. Und das hat mich eigentlich da zum Nachdenken gebracht, warum kann man in Deutschland sowas Ähnliches nicht machen, dass man miteinander arbeitet und nicht gegeneinander arbeitet. Wildbiologen gegen Förster, der gegen den. Und so ist eigentlich die Idee entstanden.
Ja, schöne Idee. Gut, nun läuft der erste Jagdkurs. In den letzten 7 Jahren haben sich Ihre Gedanken offensichtlich konkretisiert. Welche Zugangsvoraussetzungen müssen die Aspiranten denn erfüllen, um an den Kurs teilnehmen zu dürfen?
Ja, also grundsätzlich im Internet, bei uns auf der Webseite steht erstmal Studienreife, das heißt Fachhochschulabschluss oder Abitur. Oder einen Meistertitel in einem Handwerk. Wir machen allerdings auch Ausnahmen. Wenn jemand wirklich ein sehr, sehr gutes Motivationsschreiben an uns richtet, warum er Jagdwirt werden möchte, sagen wir auch, okay, dieser Mensch hat es verdient, diesen Lehrgang auch zu machen. Und dann machen wir auch Ausnahmen. Ja?
Und wie viele Teilnehmer sind jetzt gerade im ersten Durchgang?
18 haben wir, 2 Schweizer, 16 Deutsche. Vom Alter, also sehr erfrischend, von 23 bis 64 ist alles dabei. Und auch vom Ausbildungsstatus ist alles dabei. Wir haben also hochdekorierte Manager, wir haben junge, gerade fertig studierte Bachelor, wir haben Handwerksmeister, es ist wirklich, also das Portfolio ist komplett alles dabei und das hat man jetzt im ersten Seminar auch schon gemerkt, es waren ganz fantastische Diskussionen über die Generationen hinweg, effektiv, respektvoll und mit guten Ergebnissen.
Ja. Ist das Ihre Zielstärke? Also werden auch in zukünftigen Durchgängen immer 18 Teilnehmer dabei sein oder wie ist da Ihr Plan?
Nein, wir haben also die Grenze sind 20. Mehr wollen wir nicht, mehr schaffen wir auch nicht, weil wir uns individuell mit den einzelnen Personen oder die Dozenten, ich bin ja kein Dozent, die Dozenten sich mit dem beschäftigen müssen und auch mit den Abschlussarbeiten beschäftigen müssen. Das heißt, wir machen es maximal auf 20. Und wenn es weniger sind, sind es weniger, weil wir selektieren auch. Wir nehmen ja nicht jeden. Also es war also so, dass wir jetzt im ersten Lehrgang schon ungefähr 50% Absage erteilt haben und 50% der Bewerber genommen haben. Das ist also die Selektion läuft über 3 Stufen und ganz zum Schluss gibt es dann einen Ausbildungsvertrag.
Okay, und da Sie es jetzt schon angesprochen haben, wie schauen diese 3 Stufen aus?
Auf dem Internet ist ein Button, da steht drauf, ich interessiere mich für die Ausbildung zum deutschen Jagdwirt. Da drückt man drauf und hat dann seine Kontaktdaten dabei, das heißt eine E-Mail-Adresse und eine Handynummer. Und dann ist der erste Schritt, dass ich die Leute spontan anrufe. Das mache ich spontan, weil ich möchte nicht, dass sie sich vorbereiten können, um mir dann vielleicht Dinge zu erzählen, die ich hören möchte, die sie aber gar nicht so richtig wollen. Das heißt, ich rufe die Leute spontan an und wenn ich sie erwische, frage ich sie einfach, wie sind sie auf uns gekommen, was machen sie jagdlich, wie lange jagen sie schon, was sind so ihre Vorlieben bei der Jagd und wo oder wie Verbandsarbeit oder sind sie irgendwo in einer Jungjägerausbildung. So, wenn dieses Gespräch positiv in beide Richtungen gelaufen ist, dann bekommt diese Person erstmal die Ausbildungsunterlagen. Da muss er dann nochmal seinen gesamten jagdlichen Lebenslauf reinschreiben und ganz wichtig, ein Motivationsschreiben über 1 bis 2 Seiten. Und das wird dann von 1 bis 2 Professoren, die bei uns sind, und einem Gesellschafter, wird das alles abgearbeitet, die Bewerbung. Und wenn man dann in die engere Wahl kommt, dann gibt es nochmal einen Termin für eine Videokonferenz. Und an dieser Videokonferenz nimmt dann der Bewerber teil, 2 Professoren und 1 Gesellschafter. Und wenn diese 30 Minuten auch positiv sind, dann gibt es einen Vertrag für die Ausbildung.
Mhm, ja. Und kommen wir mal ans Eingemachte, den Grund, warum die Leute sich eben einschreiben und bei Ihnen diesen Kurs besuchen. Wie ist denn der Lehrgang aufgebaut? Sprich, wie lange geht so ein Lehrgang? Wie viele Unterrichtsmodule beinhaltet er? Und vor allem, welche Themen werden behandelt?
Ja, also erstmal dauert er, ich sag mal, 4 Semester oder 2 Jahre. Wir haben 10 Lernmodule über jeweils 4 Tage verteilt in ganz Deutschland. Das ist einfach fair allen Absolventen gegenüber, weil wir haben Leute aus dem Norden und Leute aus dem Süden und da alle gleich viel Kilometer für ihre Lehrgänge fahren müssen, haben wir halt alles verteilt. Und teilweise auch in Mitteldeutschland, in Thüringen sind wir sehr viel, sodass da wir auch eine Gleichberechtigung gegenüber der Fahrerei aus allen Teilen der Bundesrepublik haben. Danach kommt ein Prüfungswochenende, das dauert auch nochmal 3 bis 4 Tage und dann gibt es eine Abschlussfeier. Also insgesamt sind es 11 Wochenenden mit der Abschlussfeier. Der Leitfaden ist sehr einfach. Die Fokussierung liegt eigentlich auf den Problemen der deutschen Jagd, die wir im Moment haben. Wir legen sehr viel Wert auf Kommunikation, Öffentlichkeit, auf Social Media, da hatten wir jetzt schon das erste Seminar, und auf Generationsannäherung. Das ist mir unheimlich wichtig, weil wir haben im Moment 20-jährige iPhone-Jagdscheininhaber und wir haben 80-jährige Pächter, die nicht mehr miteinander kommunizieren. Und auf uns kommt in der deutschen Jagd ein sehr großes Problem zu. Wenn diese 80-jährigen Pächter irgendwann mal sterben, nehmen die ein wahnsinniges Wissen mit ins Grab und können das nicht an die jungen Generationen weitertragen. Da sind wir auch wirklich sehr gefragt. Wir brauchen wieder mehr echte Mentoren, die Leute an die Hand nehmen, auch die den kurzen Jagdschein machen und mit ihnen rausgehen. Und da muss ein Informationsaustausch stattfinden und nicht nur einseitig geredet werden.
Ja, und mögen Sie trotzdem noch mal ein bisschen auf die anderen Module eingehen? Also ja, vielleicht einfach mal auch aufzählen, was so für Module eben vorgesehen sind.
Ja, selbstverständlich. Wir haben also angefangen, der erste Kurs läuft ja schon. Das ist Kommunikation, Öffentlichkeit mit Diskussion, wissenschaftliches Arbeiten. Wir haben ja teilweise Handwerker dabei, die müssen ja auch erstmal lernen, wie arbeitet man wissenschaftlich, mit welchen Fußnoten und darstellen, wo die Quellen herkommen. Das muss ja auch erstmal alles gelernt werden. Jagdgeschichte, ein ganz wichtiges Thema über die Tausende von Jahren, wie hat sich das entwickelt, Brauchtum, das sind alles Dinge, die uns leider im Moment so ein bisschen abhanden kommen, das erste Wochenende. Dann auch ganz wichtig war jetzt im ersten Wochenende Jagdethik, Religion, der Jäger und die Religion oder überhaupt die Jagd, wie ist sie vereinbar mit der Religion, ganz spannende Themen. Das Zweite, das unterscheidet uns ein bisschen von der BOKU, also von Wien, weil ich bin der Meinung, so, auch wenn wir sehr akademisch und wissenschaftlich an die ganze Ausbildung rangehen, ist und bleibt die Jagd ein Handwerk. Und deswegen gibt es bei uns auch Jagdpraxis. Zur Jagdpraxis gehört jetzt das nächste Modul, das wird in Bayern stattfinden, das ist Schießen. Alles rund um Schießen. Allerdings auch sehr wissenschaftlich mit Vorträgen. Was ist Long-Range-Schießen? Jeder Jagdwirt soll lernen, bis 300 Meter seine Büchse zu kennen, ballistisch zu kennen. Das heißt nicht, dass er bis 300 Meter schießen muss. Das ist jedem selber überlassen, aber man sollte sie kennen. Wir machen Skeet- und Trappschießen, wir machen Parcours, wir machen Kurzwaffenschießen. Dazu gibt es dann auch Vorträge von zum Teil Olympiasiegern, wirklich guten Leuten, die psychologisch an die Sache rangehen. Was kann man für Fehler machen beim Schießen? Wie kann man das Mucken verhindern? Wie kann man das Zucken verhindern? Und so. Ich bin da kein Fachmann drin. Das sage ich ganz ehrlich, das können die viel besser. Das dritte Modul, da gehen wir in die Wildbiologie. Das ist dann in Niedersachsen. Das ist im berühmten Jagdschloss Springe. Und da haben wir dann solche Koryphäen wie Ihr Kollege Oliver Keuling, der über Schwarzwild redet. Wir haben einen absoluten Top-Fachmann über Großprädatoren. Also jedes Wild wird da einzeln behandelt, wissenschaftlich behandelt, so wie Professor Balkenhol das jetzt mit Rotwild evidenzbasiert gemacht hat. Dann kommt das Jagdpraxisseminar in Rheinland-Pfalz, Hoch- und Niederwildmanagement. Dann geht es weiter mit Tierkrankheiten, das machen wir in Göttingen mit Professor Neumann. Also alles, was im Jagdschein ist, nur wesentlich wissenschaftlicher. Dann kommt ein zweiter Teil Wildbiologie, dann kommt ein zweiter Teil Kommunikation, Öffentlichkeit, dann machen wir selbstverständlich Natur- und Umweltschutz und ganz, ganz wichtig Jagdrecht. Aktuelles Jagdrecht, aber da ich weiß, wie gerne wir alle Jagdrecht machen, ich möchte jetzt den Juristen nicht so nahe treten, habe ich das immer verteilt auf die einzelnen Module, damit die nicht 4 Tage hintereinander Jagdrecht machen müssen.
Ja, glaube ich. Eine ganz vernünftige Entscheidung, aber Sie haben schon gesagt, es gibt ein Prüfungswochenende. Also die bloße Teilnahme an dem Kurs reicht nicht, um am Ende DJA Jagdwirt zu werden. Aber ja, was muss ich dann am Ende eben an Leistungen erbracht haben, um dann mein Zertifikat DJA Jagdwirt zu erhalten?
Ja, das ist also relativ einfach erklärt. Erstmal, also es ist natürlich eine Anwesenheit erwünscht. Wenn man mal einen Tag fehlt oder krank ist, dann kann man im Jahr später kann man das Seminar nachholen. Aber es sollten schon an allen Seminaren teilgenommen werden. Wie gesagt, die Möglichkeit der Wiederholung ist da immer da. Während der 2 Jahre, das ist auch da habe ich mich von den Professoren beraten lassen, da wir ja mit 4 Universitäten zusammenarbeiten. Die müssen zwischendurch eine kleine wissenschaftliche Arbeit machen, das heißt einen Vortrag halten. Sie müssen eine kleine Ausarbeitung machen aus einem Thema, was wir aussuchen. Das kann Jagdrecht sein, das kann Wildbiologie sein, das kann Naturschutz sein, das kann Social Media sein, alles, was auch irgendwie mit der Jagd zu tun hat. Da müssen Sie einen 15-minütigen Vortrag halten während der 2 Jahre und eine Ausarbeitung von 20, 25 Seiten machen, um einfach zu beweisen, dass Sie verstanden haben, wie man wissenschaftlich arbeitet. Das fließt auch ein bisschen in die Endnote mit ein, aber die hauptsächliche Endnote entsteht aus der schriftlichen Prüfung. Das heißt, aus jedem Thema kommen 2 Fragen, die man nicht mit Multiple Choice, sondern mit Text beantwortet, weil nur so haben wir verstanden, dass Sie es verstanden haben. Und eine Ausarbeitung, eine Hausarbeit, die, sagen wir mal, mindestens 60.000 Zeichen hat. Das ist auch ganz verschieden. Und Professoren sagen, ich lese lieber 40 Top-Seiten als 120 Seiten viel Geschwullere. Entschuldigung, wenn ich das mal so formuliere. Also das ist selber überlassen. Aber eine anständige Abschlussarbeit ist schon der größte Teil der Note, der Gesamtnote.
Okay, ja? Verstehe. Also kann man durchaus auch durchfallen.
Naja, durchfallen. Also, Sie müssen ja nur ein bisschen Geld bezahlen. Das ist Erwachsenenbildung. wir werden schon alles tun. Also ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass in 15 Jahren bei der BOKU jemand durchgefallen ist. Ich glaube, das ist auch nicht die Prämisse, weil das merke ich jetzt bei unserem Selektionsverfahren. Es sind wirklich tolle Leute, die auch eine Ausbildung haben möchten. Herr Zabel, Sie dürfen eins nicht vergessen, wenn ich über Ausbildung zu machen, ist eine innere Einstellung. Wenn ich das nicht möchte, dann bringt das auch nichts. Wir sind ja nicht in der Schule. Wir sind ja nicht gezwungen oder die Leute sind ja nicht gezwungen, diese Ausbildung zu machen. Und da ist die Motivation natürlich eine ganz andere. Und das erste Wochenende hat mir eigentlich gezeigt, dass sie mit ganz viel Elan und Lust dabei sind. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt auf einmal einer faul wird und keine vernünftige Abschlussarbeit schreibt. Die muss ja nicht mit 1,0 sein. Mit einer 4 hat man auch bestanden.
Ja. Ja, man wäre auch schlecht beraten, wenn man die Gelegenheit nicht nutzen würde, das Wissen aufzunehmen. Denn das Ganze ist ja auch nicht ganz umsonst. Was kostet die Teilnahme denn?
Ja, also das Semester kostet 3.100 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Ja, und das muss man 4-mal bezahlen. Dann kommen nochmal ungefähr 500 Euro an Buchkosten auf jemanden zu. Die meisten Professoren haben aber Ausarbeitungen, PDF-Ausarbeitungen, die einfach nur ausgedruckt werden. Aber es gibt auch Buchempfehlungen, muss man nicht, kann man. Meistens arbeiten wir mit den Vortragsausarbeitungen und daraus resultieren dann auch die Fragen. So, dann der Unterschied auch von uns zu Wien ist, dass wir die Leute selber entscheiden lassen, wo sie wohnen. Wir bestimmen also nicht die Hotels, weil da gibt es auch Unterschiede. Das ist einfach so, das muss man akzeptieren. Wir haben Leute im Kurs, die sind mit 50 Euro die Nacht zufrieden mit Frühstück und andere, denen geht es halt finanziell ein bisschen besser. Die sagen, ich möchte in ein Hotel, was 200 kostet. Da mischen wir uns auch nicht ein. Wir geben nur Hotelempfehlungen und das kann jeder selber entscheiden, wie viel Geld er für seine Übernachtung ausgeben will. Das Einzige, was uns wichtig ist, dass Jagdhunde erlaubt sind mit im Hotel. Da passen wir auf, weil wir lassen im Unterricht auch Jagdhunde zu, wenn sie leise sind, auf der Decke liegen. Das hat jetzt ganz gut geklappt im ersten Modul bis auf den letzten Tag. Da hat nämlich eine Schülerin ihren Jagdterrier mitgebracht. Da wurde es ein bisschen unruhiger.
Ja. Gut, Kosten sind ja so ungefähr in der Range wie beim Universitätslehrgang Jagdwirt, ja. Aber die sind ja nicht ganz unerheblich. Zusammen mit den Reisekosten und den Übernachtungen, ja, da kommt auch hier ein Kleinwagen zusammen. Wie wirkt sich das denn auf den Teilnehmerkreis aus? Ist das, ich sag's mal ganz provokant, was für reiche, alte, weiße Männer oder wie setzt sich Ihr Teilnehmerkreis im ersten Durchgang zusammen?
Ja, eine interessante Frage. Das ist also für mich war das ja dann auch ein bisschen Neuland. Ich habe natürlich seit Jahren die BOKU beobachtet, was für Leute da sind. Und auch Leute aus meinem engsten Bekanntenkreis haben den BOKU Jagdwirt gemacht. Und das war auch relativ gemischt. Bei uns sehr erstaunlich, weil wir haben 6 oder 7 Leute, die unter 30 sind und trotzdem das Geld ausgeben, um diesen Jagdwirt zu machen. Das ist ja klar, haben wir auch sehr wohlhabende Leute dabei, ohne jetzt Namen zu nennen, die das machen. Aber es sind auch junge Leute dabei, die wirklich verstanden haben, dass wir Lobbyisten ausbilden wollen und die bereit sind, dieses Geld auszugeben. Das hat mich schon erstaunt. Also auch da ist eine Mischung. Das ist jetzt nicht so, dass wir da jetzt 18 Leute sitzen haben, die mal so eben 13, 14, 15.000 Euro aus dem Ärmel schütteln. Nein, so ist es nicht. Kann ich dazu noch mal was sagen, was uns ja auch sehr wichtig ist. Herr Zabel, Sie wissen ja, dass wir auch Jagdschulen zertifizieren. Und das ist auch mit ein Ansporn, weil die angehenden Jagdwirte haben es ja jetzt verstanden, wie unser Gesamtsystem funktioniert. Das bedeutet, wer dann Jagdwirt ist, deutscher, also DJA-Jagdwirt ist, der kann in Schulen, in Jagdschulen arbeiten und hebt sie damit in die höchste Zertifizierungsstufe, nämlich mit 3 Eichenlaubblättern. Und das wird immens gut angenommen. Und wir haben jetzt die ersten Zertifizierungen im Januar. Da haben wir einige BOKU-Jagdwirte, die bei uns nur die Praxismodul machen müssen und dann deutscher Jagdwirt werden. Und die sind jetzt schon verteilt auf die Jagdschulen, weil die dieses 3. Eichenblatt auf ihrem Zertifizierungslogo haben wollen. Das ist auch ein Ansporn, kann man Geld mitverdienen.
Ja. Auf Basis welcher Kriterien machen Sie denn die Zertifizierung der Jagdschulen?
Das haben wir über ein Jahr mit Professoren, mit Berufsjägern haben wir überlegt, um länderübergreifend ein Zertifizierungssystem zu installieren. Das ist ja nicht ganz einfach. Sie wissen selber, in Deutschland haben wir 16 Bundesländer und 17 Jagdgesetze. Ich glaube, das ist weltweit einmalig. Und das ist sehr schwierig. Das ist ja auch einer der Gründe, warum in Deutschland so schwer ist, einheitlich irgendwelche Sachen durchzuziehen. Und da haben wir uns überlegt, was ist wichtig, was macht eine gute Jagdschule aus? Und da haben wir wirklich ein Jahr an der Zertifizierung gesessen, um einfach Ländergesetze auszuhebeln, dass sie nicht für uns gelten. Das heißt, wir haben überhaupt nichts über Prüfungen drin, sondern nur über die Ausstattung einer Jagdschule. Wir haben was drin, wie lange ist sie schon am Markt? Neue nehmen wir gar nicht ins System auf. Die müssen mindestens 3 Jahre am Markt sein, damit wir keine Eintagsfliegen haben. So und so viele Präparate, die und die Klassenräume, didaktische Unterrichte, Fragebögen für die Schüler und. Wo wird geschossen? Wo dürfen sie zur Prüfung hin? Das sind alles Dinge, die man von Schleswig-Holstein bis Garmisch-Partenkirchen über einen Kamm scheren kann, und so zertifizieren wir auch. Und das Wichtige dabei ist, und ich glaube, das ist das, was uns authentisch macht, ab Stufe 2 ist nur noch entscheidend, wer unterrichtet in diesen Jagdschulen, was macht die Kompetenz der Lehrer aus. Sind es Akademiker wie Wildbiologen, Förster, Jagdjuristen oder Tierärzte, oder sind es Jagdaufseher, Berufsjäger? Und das sind die höheren Zertifizierungen.
Mhm. Ja, okay, verstehe. Welche Rolle spielt denn die Erfahrung? Also klar, das sind alles Qualifikationen, die man erwerben kann, aber spielt auch die Erfahrung an Jagdjahren eine Rolle?
Ich versuche es mal andersrum zu formulieren. Es würde nicht schaden. Wir haben jetzt, jetzt kommen wir wieder zu einem meiner Lieblingsthemen. Dieses Wort Pachtfähigkeit ist ja eines der wenigen Dinge, die in der Bundesrepublik gleich definiert ist. Nämlich 3 Jahre einen gelösten Jagdschein zu haben, über diese 365 Tage, was sich dann vom Gesetz her berechtigt, pachtfähig zu sein und ein eigenes Revier zu pachten. Aber jetzt sind wir mal ganz ehrlich, Papier ist geduldig, ein Stempel ist geduldig, und wenn jemand 3 Jahre lang brav seine Versicherung bezahlt hat, einen Stempel in seinem Jagdschein drin hat, aber nie in seinem Leben draußen war, was kann der denn? Ja? Wenn wir jetzt einen Jungjäger haben, der 1 Jahr lang wirklich bei einem super alten Jagdaufseher oder einem super Pächter diese Mentorenrolle genossen hat und was gelernt hat, behaupte ich jetzt einfach, der weiß mehr als der 3 Jahre einen Stempel drin hat. Das ist jetzt mal zur Definition Jagdpachtfähigkeit. Mit diesem Wort bin ich sehr vorsichtig und ich halte nicht allzu viel davon. Das sagt eigentlich gar nichts aus. Die Erfahrung ist deswegen ganz wichtig, weil wir mischen können. Wir haben jetzt auch im Kurs Leute, so wie ich auch, die länger als 30 Jahre den Jagdschein haben. Wir haben Leute, die haben ihn seit 2 oder 3 Jahren. Und das ist schon interessant, weil man lernt voneinander. Die alten Leute lernen vernünftig mit Social Media umzugehen und die Jungjäger lernen halt aus dem Wissen und der Erfahrung. Dieser Kontext, den wir in diesem Kurs haben, zwischen, ich sag mal, 20 und von mir aus auch 70, ist einmalig und toll. Also brauchen wir in diesem Kurs auch Leute mit Erfahrung.
Ja, das war in der Tat jetzt auch auf die Zertifizierung der Jagdschulen bezogen.
Ach so, ja. Ja, meinen Sie jetzt, wir haben ja leider noch Bundesländer, in denen ich theoretisch, sagen wir mal, als Jungjäger 20.000, 30.000 Euro von meiner Oma erbe und ich mache jetzt eine Jagdschule auf. Ja, leider haben wir noch Gesetzeslücken, wo das möglich ist. Die haben überhaupt keine Chance, in unser System zu kommen. Jagdschulen, die wir jetzt zertifizieren, ist der Inhaber der Jagdschule oder der Geschäftsführer also schon einige Jahre am Markt und vor allen Dingen hat er mehr Ausbildung als nur den Jagdschein. Ja, also er muss mindestens schon mal irgendwo ein staatlich geprüfter Jagdaufseher sein, der dann Ausbildung in seinem Bundesland zum Jagdaufseher gemacht hat oder höher. Ein normaler Jagdscheinbesitzer, der eine Jagdschule hat, kommt bei uns nicht ins System.
Ja. Okay, wenn wir nochmal auf den DJA-Jagdwirt zurückkommen. Und Sie haben sich ja vor 7 Jahren das erste Mal mit dem Gedanken getrieben, eben sowas auch in der Bundesrepublik zu etablieren. Was ist Ihre Vision? Was wollen Sie damit nachhaltig erreichen?
Ja, das ist wirklich eine Vision gewesen. Wenn ich mir die letzten Jahre angucke, ich hatte es vorhin schon mal kurz angesprochen, dieser Generationsspalt, den wir haben, einmal die Social-Media-Jäger und die alteingesessenen, altvorderen, das ist schon gigantisch. Da müssen wir wirklich dran arbeiten. Aber es sind so viele riesige Baustellen in Deutschland. Wenn ich an die Jagdnovellierung Rheinland-Pfalz denke, wo das deutsche Jagdgesetz mit Füßen getreten wurde, oder solche obskuren Ideen wie 10 Hektar große Eigenjagden in Brandenburg, da wird mir Angst und Bange, wo es mit der deutschen Jagd hingeht. Und das war eigentlich einer der Gründe. Ich war ja mal Präsident eines Bundesverbandes. Ich war mal Chef aller Jagdaufseher in Deutschland. Und da habe ich mal gesehen, wie schwierig das ist, über Verbände gerade bundesweit was hinzukriegen. Und das ist auch mit ein Grund, wie können wir effektiv Führungskräfte für die deutsche Jagd ausbilden, die auch was tun, die wirklich was tun und die uns helfen, Lobbyarbeit für die deutsche Jagd zu machen. In der Politik, in den Verbänden, in der Industrie und in den Social Media. Und das ist der Grund, warum die DJA entstanden ist, um solche Menschen aufzubauen und zu entwickeln, weil wir müssen endlich anfangen, die deutsche Jagd von innen zu reformieren, sonst machen es fremde Leute von außen. Und das sehen wir gerade. Ich möchte nicht, dass jemand, der nicht, keine Ahnung vom Jagen hat, mir sagt, wie ich mein Handwerk auszuführen habe.
Ja, da bin ich voll und ganz bei Ihnen. Und auch wenn meine erste Frage vielleicht ein bisschen provokant war, denke ich, dass wir da noch einen riesengroßen Bedarf haben an Qualifizierungsmaßnahmen für Jäger. Und da können wir gar nicht genügend Angebote wie den DJA Jagdwirt und den akademischen Jagdwirt haben. Also von daher wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg bei Ihrem Projekt und bedanke mich für die Einblicke in Ihre Aktivitäten, Herr Jürgensen.
Herr Zabel, vielen, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und wenn wir alle gemeinsam versuchen, die deutsche Jagd ein bisschen besser zu machen, dann, ich glaube, haben wir noch schon eine Menge erreicht und Leute wirklich erreichen, die auch was tun wollen für die deutsche Jagd. Und bedanke mich für dieses Gespräch.
Ja, sehr gerne. Ja, ihr Lieben, das klingt alles ganz interessant und positiv, würde ich sagen. Aber genauso wie in der Sendung zum akademischen Jagdwirt wollen wir natürlich auch heute Teilnehmer zu Wort kommen lassen. Und da geht's los mit Jan Winkelmann. Jan ist ein großer Unterstützer der Petition für den Lebensraumverbund gegen die Lebensraumzerschneidung. Also falls ihr die noch nicht unterzeichnet habt, dann nehmt euch bitte die Zeit. Würdet ihr uns allen einen großen Gefallen mit tun. Ihr findet die unter www.change.org/Lebensraum. Aber jetzt hören wir mal Jan und wieso er sich für den DJA Jagdwirt entschieden hat. Weidmannsheil, Jan.
Ja, Weidmannsheil, Frank. Schön, dich zu hören.
Du, tausend Dank, dass du dir im Schottlandurlaub die Zeit nimmst, mit mir über das Thema zu sprechen. Ich will dich auch gar nicht lange stören, aber Jan, du bist nicht nur Teilnehmer des allerersten Lehrgangs zum DJA Jagdwirt, sondern auch gleich Lehrgangssprecher geworden. Du erzähl uns doch mal bitte, warum du dich für den DJA Jagdwirt entschieden hast und warum du dich dort auch obendrein noch als Sprecher engagierst.
Okay, das trennen wir einfach mal in die zwei Fragen auf. Warum habe ich mich für den DJA entschieden? Ich bin ein Spätberufener und mein Einstieg in die Jagd kam relativ spät mit etwa 40 Jahren. Ich bin jetzt 46 und ich habe in der Kreisjägerschaft den Jagdschein gemacht, über 11 Monate und habe alles Wissen aufgesaugt, immer grundsätzlich Wissen. Und ich habe aber festgestellt, dass ich viele meiner Fragen, die ich hatte, mir auch im Nachhinein nicht mit Literatur und allem anderen beantworten konnte. Und Jagd ist ja ein Thema, was nicht nur wildbiologische Aspekte hat, wo wir uns ja viel ausgetauscht haben, sondern halt auch viele andere Randbereiche hat, die Jagd tangieren. Und da habe ich einfach irgendwann über die Arbeit von Christine Fischer bin ich auf den akademischen Jagdwirt gestoßen und war da sehr interessiert. Und im Rahmen unserer Zusammenarbeit an der Petition bin ich an die Menschen hinter der Deutschen Jagdakademie gekommen und habe dann tatsächlich festgestellt, dass der akademische Jagdwirt, der wäre erst ab nächsten Jahr möglich gewesen und der an der DJA wäre dieses Jahr möglich gewesen. Das hat mich zum Nachdenken gebracht und eigentlich, ich möchte einen positiven Einfluss auf die Jagd in Deutschland nehmen und den jagdlichen Nachwuchs fördern. Das ist so der Hintergrund dahin, weil mein eigener Einstieg war nicht sonderlich glatt. Ich hatte keinerlei jagdliche Freunde, Bekannte, Familie, sodass ich mir alles Wissen selbst erarbeiten und alles. Es war sehr schwierig, sage ich mal. Und so wollte ich eben meine eigene Wissensbasis erweitern. Und das wollte ich eigentlich über den Jagdwirt in Wien machen. Der war aber terminlich so ungünstig gelegen durch diesen Urlaub, in dem ich gerade bin, dass ich das erst auf nächsten Jahr hätte machen können. Und der an der DJA startete so günstig, dass ich das dieses hier machen konnte. Und ich glaube, dass ich da eine vergleichbare Ausbildung bekomme oder einen vergleichbaren Einblick in die verschiedenen tangierenden Fächer der Jagd, sodass ich mich dann entschieden habe, nicht mehr noch ein Jahr zu warten, sondern an der DJA zu starten. Und wir kommen im beruflichen Bereich ein bisschen aus dem Führungskräfteentwicklung, Wissensmanagement und ich habe mir so ein bisschen das Thema Wissenstransfer in der Jagd auf die Fahne geschrieben und die Förderung vom jagdlichen Nachwuchs. Aus eigener Erfahrung halt heraus. Und das ist ja das Thema, dass wenn man in die Jagd einsteigt, hat man eine Menge theoretisches Wissen. Und das theoretische Wissen wird in der Lernpsychologie als träges Wissen bezeichnet, weil es vom Gehirn nicht so schnell abrufbar. Erst durch die praktische Anwendung von theoretischem Wissen wird es zu Erfahrungswissen. Und wir brauchen ja in Deutschland für die Zukunftsfähigkeit der Jagd handlungskompetente Jäger, die auch mit sich mit zukünftigen Themen beschäftigen und beschäftigt haben und da eben dann kompetent in der Situation reagieren können. Und das ist das, was ich versuchen möchte, weil erst durch Erfahrungswissen hat man eine Handlungskompetenz, um in der Situation, egal welche das ist, im jagdlichen Bereich, kompetent reagieren zu müssen. Und ich möchte da einfach in Zukunft sicherstellen, dass mich einsetzen, dass der Wissenstransfer in der Jagd gefördert wird. Ob das jetzt aus der Wissenschaft heraus, das hat der Herr Professor Dr. Kackländer ja auch gesagt, dass einfach aus der Wissenschaft heraus an die jagdliche Basis viel Handlungsbedarf ist. Und das ist was, wo ich mich engagieren möchte und den jagdlichen Nachwuchs fördern. Weil die haben das verdient, denn die sind die Zukunft der Jagd.
Das finde ich ist eine super schöne Motivation. Manch anderen hätte dieser harte Einstieg vielleicht verbittert, aber du nimmst das einfach als Motivation, es anders zu machen. Ganz tolle Einstellung. Nun, hätte ich gerne mit dir natürlich schon über einen abgeschlossenen Lehrgang gesprochen. Das geht nicht, aber ihr hattet ja immerhin schon ein Modul. Erzähl doch mal, wie ist das so gelaufen?
Oh ja, das war fantastisch. Also das war von der Organisation super gemacht und die Auswahl der Truppe, die wir sind, ist fantastisch. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Die Dozenten, die wir hatten, waren wirklich, ich will es hier nicht mit Superlativen um mich werfen, aber waren wirklich fantastisch. Also die haben mir in vielen Situationen Stoff zum Nachdenken mit nach Hause gegeben und während der Veranstaltung zu fantastischen Diskussionen angeregt, die gezeigt haben, dass da ein Trupp sitzt, der in der Sache arbeiten möchte und dem es darum geht, die Jagd voranzubringen und zwar ohne Ego einfach in der Sache arbeiten. Und das ist super. Die Auswahl der Dozenten war toll. Also Professor Dr. Nico Balkenhol, evidenzbasiertes Wissen, Wildtiermanagement am Beispiel des Rotwilds. 8 Stunden. Boah, das war informationsgeladen. Frank Pohlmann, großartig. Jagdgeschichte, Jagdkultur, wissenschaftliches Arbeiten. Also ich habe es sehr genossen und ich freue mich auf die nächsten Module. Das ist wirklich auf wissenschaftlichem Niveau sehr hoch angelegt, was da präsentiert und vermittelt wurde.
Ja, klasse. Jan, du, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du uns da an deinem Entscheidungsprozess hast teilhaben lassen. Also ich habe für mich mitgenommen, es war keine Entscheidung gegen etwas, sondern für etwas. Und ich wünsche dir viel Erfolg und viel Spaß bei dem Lehrgang.
Vielen Dank, Frank.
Ja, ihr Lieben, Asche auf mein Haupt. Nachdem in dieser und der vorherigen Episode bisher insgesamt 5 Männer zu Wort gekommen sind zum Thema jagdliche Weiterbildung, ist es jetzt höchste Zeit, dass wir auch einmal eine Frau hier zuhören. Und deshalb freue ich mich jetzt mit Lucy Frauns vom Landesjagdverband Nordrhein-Westfalen darüber sprechen zu können. Hallo Lucy.
Hallo Frank.
Ja, du, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Lucy, du bist im ersten Lehrgang der DJA zum DJA Jagdwirt und erzähl uns doch mal bitte, was dich dazu bewogen hat, dich eben für diesen Lehrgang zu entscheiden.
Genau, also ich muss sagen, für mich gab es da schon mehrere Gründe, aber was mir da eingefallen ist, mein Bruder sagt tatsächlich immer ein Zitat von Karl Kraus und zwar: Bildung ist das, was die meisten empfangen, viele weitergeben und nur wenige haben. Und durch meine Arbeit würde ich sagen, ist ja mittlerweile schon so, dass ich auch viel nach außen kommuniziere und das empfängt ja auch viele Leute und eben nicht nur Jägerinnen und Jäger, sondern ja, alle. Und um Wissen weitergeben zu können, muss ich es also halt auch irgendwie selbst haben. Und da habe ich dann den Anspruch an mich selbst entwickelt, auf dem besten und aktuellsten Stand der jagdlichen Bildung zu sein, wenn ich schon so viel darüber rede und nach außen kommuniziere. Deshalb, wie gesagt, auf der einen Seite, um meinen Job bestmöglich zu machen, aber halt auch auf der anderen Seite, weil ich einfach Jägerin mit Herzblut bin und es mich persönlich halt sehr interessiert. Also ich bin da sehr wissbegierig. Genau.
Nun gibt es da ja aber ganz viele Möglichkeiten, ne? Also den akademischen Jagdwirt hatten wir in der vorherigen Sendung. Es gibt aber auch noch die vielfältigsten Weiterbildungsangebote. Warum jetzt der DJA Jagdwirt?
Ja, also ich bin darauf aufmerksam geworden und bin dann neugierig geworden, weil ich von den hochkarätigen Dozenten gehört habe. Ich kannte davon natürlich schon einige Namen und fand die Auswahl irgendwie total super. Und dann bin ich mit dem Präsidenten der DJA, also dem Sven Jürgensen, in Kontakt getreten. Und allein schon in dem Kontakt habe ich irgendwie schnell festgestellt, dass hinter der DJA einfach Menschen stecken, die ja was Großartiges für die Jagd in Deutschland tun möchten und auch mit Herzblut dahinter stecken. Und ja, damit konnte ich mich irgendwie total gut verbinden so und habe mich dann auch deshalb dafür entschieden.
Ja, okay, jetzt hast du das erste Modul hinter dir. Hat sich diese Erwartung erfüllt? Wie ist dein erster Eindruck?
Ja, ich muss sagen, die Erwartung hat sich auf jeden Fall erfüllt oder eher übertroffen. Also ich fand es total gut. Ich habe nicht nur jetzt so viel Interessantes gelernt, weil alle drei Dozenten es wirklich verstanden haben, auf Augenhöhe mit uns zu kommunizieren, sondern, und da komme ich direkt zum zweiten Punkt, weil sich bereits jetzt beim ersten Termin so ein tolles Netzwerk angehender Jagdwirte und Dozenten gebildet hat, die halt eben alle ein gemeinsames Ziel vor Augen haben, also die Jagd mit ja, wissenschaftlichen Erkenntnissen besser zu machen und das vor allem auch öffentlichkeitswirksam. Und das ist in meinen Augen eine absolute Bereicherung für die Jagd und die Jägerschaft in Deutschland. Und also ich habe mir das gut vorgestellt, aber der Kontakt ist wirklich Wahnsinn, was sich da zusammengetan hat. Also davon bin ich sehr begeistert.
Ja, sehr schön. Also kriege ich glatt auch wieder selber Lust, mich glatt einzuschreiben. Lucy, du, vielen herzlichen Dank.
Ja, sehr gerne.
Ja, ihr Lieben, nur zur Sicherheit. Also ich habe mir die Gesprächspartner aus dem Kreise der Teilnehmer, ob es nun um den akademischen Jagdwirt oder den DJA-Jagdwirt geht, selber ausgesucht. Das waren keine Vorschläge seitens der Veranstalter. Und es scheint sich ja wirklich zu lohnen, das Investment in die persönliche Weiterentwicklung und Weiterbildung. Von daher schaut ihr vielleicht einfach auch mal vorbei. In einer der nächsten Episoden haben wir noch eine kleine Überraschung für mich, aber ich muss langsam auch zum Ende kommen. Der Hund quakt schon im Hintergrund. Aber ja, lasst euch einfach überraschen. Würde mich freuen, wenn ihr in 14 Tagen wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und wie immer, bleibt man zahl.